Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Zu was bist du eigentlich berufen? Für den einen oder anderen ist die Frage relativ einfach. Wahrscheinlich haben sich viele heute Morgen berufen gefühlt, eine Stunde länger im Bett zu bleiben aufgrund der Zeitumstellung. Aber darum geht es nicht. Zu was bist du eigentlich berufen? Zu was bin ich berufen? Was ist eigentlich Berufung? Und was hat Berufung zu tun mit der ersten Begegnung Jesu mit seinen Jüngern? Wir sind ja immer noch in unserer kleinen Predigtreihe Jesus trifft Menschen. Und heute werden wir uns darüber Gedanken machen, wie Jesus seine ersten Jünger trifft und was das mit Berufung zu tun hat. Dazu lese ich uns den Bibeltext aus Markus 1, ein ganz kurzer Text, die Verse 16 bis 20. Markus 1, die Verse 16 bis 20. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze im See aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Ein kleines Stück weiter sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinem Bruder Johannes. Sie saßen in ihrem Boot und besserten ihre Netze aus. Sofort rief er sie, da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit seinen Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Ich möchte mit euch drei kleine Beobachtungen teilen, die uns etwas näher an das Herz Jesu heranführen sollen. Zumindest ist das mein Wunsch und mein Gebet. Wenn wir einen Bibeltext anschauen, so ist es ja immer wichtig, ihn im Zusammenhang zu sehen. Im Konfirmandenunterricht habe ich gelernt, Bibelstellen pflücken ist ungut. Einfach nur Verse herausgreifen, das macht keinen Sinn. Also schauen wir uns an, was findet denn im Kontext unseres Textes eigentlich statt? Wir sind ja noch relativ am Anfang des Markus-Evangeliums. Und kurz zuvor beobachten wir eine Szene, die elementar ist, die ganz, ganz wichtig ist. Kurz zuvor passiert die Taufe. Und sie passiert nicht irgendwo, sie passiert am Jordan, mehr oder minder in der Wüste. Und als Jesus sich taufen ließ, da tat sich der Himmel auf und der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist der Anfang, der Prolog. Das ist die Basis. Das ist das Fundament, was wir hier hören. Vor allem Wirken Jesu, vor allem, was er tut, vor allem, was er spricht, vor allem, was er macht, vor allem, was er ist, steht die Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das ist wie ein Ausrufezeichen am Anfang seines Wirkens. Und interessanterweise hören wir hier gar nichts von: Du bist mein geliebter Sohn, wenn du tust, was ich dir gebiete. Oder: Du bist mein geliebter Sohn und jetzt Attacke. Sondern einfach nur ein Ausrufezeichen: Du bist mein geliebtes Kind. Es geht in allem, was Jesus ausmacht, um die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater im Himmel. Das ist die Basis. Gemeinschaft mit Gott. Und wir stellen im weiteren Verlauf der Evangelien fest, dass Jesus diese Beziehung zu seinem Vater im Himmel immer wieder sucht. In der Regel in der Einsamkeit. Also die Wüste ist nicht zufällig an der Stelle. Mal geht er in die Wüste, mal geht er auf einen Berg, mal in die Nacht. Um was zu tun? Um Beziehung zu seinem Vater im Himmel zu pflegen. Ich glaube, wir können es gar nicht hoch genug einschätzen, was hier im Vorfeld unseres Predigttextes passiert. Und in allem, was uns bewegt als Menschen, die Jesus nachfolgen, geht es darum. Es geht um die Beziehung zum Vater. Jesus nennt uns später seine Brüder und seine Schwestern. Das heißt also, das gilt auch für uns, dass wir auch geliebte Kinder Gottes sind. Dass wir geliebte Kinder Gottes sind, an denen er sich freut. Ich merke es gerade für mich ganz neu, wie wichtig mir diese Beziehung zu Gott ist. Wie wichtig es mir ist, mit ihm Zeit zu verbringen. Darum geht es. Das ist der Kern. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und nach diesem Prolog, nach dieser Beziehungsklärung geht Jesus los. Aber zuerst steht die Beziehungsklärung. Das ist auch die erste Frage, wie steht es um die Beziehung zwischen dir und deinem Vater im Himmel? Sie steht vor allem. Nun fängt Jesus an, die Jünger zu rufen. Und wir schauen uns als zweites ganz kurz nur die Jüngermannschaft an. Wer sind diese Jünger? Ich habe vielfältig schon drüber geredet. Deshalb werden wir hier gar nicht viel Zeit vergeuden. Und trotzdem noch mal ganz kurz zum Rekapitulieren, sich erinnern. Diejenigen, die Jesus da zusammenstellt, das ist eine ganz schön wilde Schar. Die könnten unterschiedlicher nicht sein. Man könnte auch sagen, Jesus macht alles das falsch, was man wahrscheinlich in irgendwelchen Führungsseminaren bei Volkswagen lernt. Er achtet gar nicht darauf, dass da irgendwie in der Mannschaft ein Flow entstehen könnte. Ein gutes Miteinander. Er sucht von Anfang an seine Jünger konträr aus. Konträrer geht es nicht. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Da ist ein Fischer, der heißt Petrus. Und der Petrus, der muss seinen Gewinn natürlich in irgendeiner Form auch versteuern. Daran wollen andere Menschen auch mitverdienen. Das war schon immer so. Menschen wollten schon immer an dem Gewinn mitbeteiligt werden. Das nennt man Steuer. Und Steuer ist auch für uns heute ein unliebsames Thema und da könnte man sich immer drüber aufregen. Und wen ruft Jesus als konträren Punkt zu dem Petrus? Einen Steuereintreiber. Ihr könnt euch vorstellen, dass das zwischendurch ganz schön rumst, zumal diese Steuereintreiber damals ja mit den Feinden kollaborierten, mit den Römern. Das heißt also, Jesus stellt hier eine Mannschaft zusammen, da ist Explosionsstoff vorprogrammiert. Ich habe letzte Woche schon über die Serie The Chosen gesprochen. Ich spreche heute auch nochmal drüber, eine Werbung. Ich finde, in dieser Serie ist es sehr gut dargestellt, wie unterschiedlich diese Charaktere sind. Eine tolle Jesus-Serie, die ganz nah an der Bibel geschrieben ist. Da kriegt man so eine innere Vorstellung, wie wild diese Truppe war. Kein Platz für Kompromiss. Kein Platz für, wir werden da mal versuchen, miteinander unterwegs zu sein. Aber was um alles in der Welt hält diese Jungs und auch Frauen zusammen? Was bindet sie? Das hat etwas mit der Berufung zu tun von Jesus. Diese Berufung greift tiefer als alle Strategie. Ihr kennt den Spruch ja, ne? Culture eats strategy for breakfast. Die kulturellen Unterschiede zwischen den Jüngern dort, die waren massiv. Das waren Sozialstrukturen, die sind ganz, ganz tief und die überwindest du nicht nur durch eine nette Arbeitsstrategie, nach der sich dann alle richten. Die Kultur frühstückt Strategie immer. Das ist eine der großen Fragen, wie man Kultur verändert, dass Menschen besser miteinander zurechtkommen können. Und Jesus schafft das irgendwie. Aber es ist keine Arbeitsstrategie, die sie zusammenschweißt. Nach dem Motto, wir haben ein Jahresziel im ersten Jahr der Jüngerschaft und das wollen wir alle miteinander erreichen. Attacke. Sehe ich nicht. Jesus ruft Menschen einfach so am See Genezareth zusammen und er hört damit nicht auf. Er macht da immer weiter, bis er 12 oder mehr voll hat. Ich glaube, es hängt wirklich an der Berufung. Sie ist geprägt durch den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes überwindet Sozialstrukturen und Sozialkultur und schweißt diese Nachfolger nachhaltig zusammen, dass sie miteinander auch nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu durch das Leben gehen und sich bei aller Unterschiedlichkeit irgendwie dann doch immer wieder zusammenfinden. Also müssen wir uns das Thema der Berufung doch nochmal etwas genauer anschauen, denn es scheint nicht eine Berufung primär in einer Aufgabe zu sein. Also gucken wir uns als Drittes an, was ist denn jetzt eigentlich Berufung? Um was geht es bei Berufung? Das Thema ist ein gigantisch großes Thema, zieht sich durchs Alte wie durchs Neue Testament. Gott ruft. Und ich bin ja jetzt auch schon seit weit über 10 Jahren Pastor, auch in verschiedenen Gemeinden gewesen, habe verschiedene Gemeinden kennengelernt und ich beobachte, dass in unserem Kontext, in unserer Gemeindekultur sich so ein, hier und da ein Webfehler hinsichtlich des Themas Berufung einschleicht. Ich habe mal als Kind weben gelernt in der Schule mit so einem Webrahmen. Das haben vielleicht viele von euch mal gelernt in der Grundschule oder wann auch immer. Da hat man einen Webrahmen, da hat man so ein Schiffchen, nennt man das, und am Schiffchen hängt ein Faden und dann wanderst du immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter durch die einzelnen Reihen an Fäden durch. Und hier und da passiert es, dass sich ein Webfehler einschleicht. Das Problem bei einem Webfehler ist, er betrifft nicht nur die einzelne Reihe dessen, was ich da gerade gestrickt habe oder gewebt habe, sondern ein Webfehler zieht sich einmal durch den gesamten zu webenden Teppich durch. Und das ist das Spannende oder das Schwierige, weil es ist, wenn man am Ende angekommen ist und hat gemerkt, in Zeile 3 habe ich einen Fehler, dann habe ich viel Arbeit, den wieder auszuklamüsern. Das ist irgendwie ein bisschen nervig. Beim Thema Berufung erscheint es mir manchmal so, dass sich da auch ein Webfehler eingeschlichen hat an einem Punkt. Nämlich, dass wir Berufung in den Zusammenhang bringen von Leistung und Funktion. Das ist ein Webfehler. Das ist eine falsche Auffassung von Berufung. Das ist ein Fehlverständnis, welches ich nur selber allzu gut kenne. Ich bin ja in einer quasi Stadtmission, in einer Landeskirchengemeinschaft auch groß geworden. Und ich kenne diesen Fehler von Zusammenbringen von Berufung, Leistung und Funktion. Was verbirgt sich hinter diesem Fehler? Viele fragen sich als Jugendliche, wozu hat Gott mich eigentlich berufen? Hat er mich berufen, die Jugendkreisleitung zu übernehmen? Oder hat er mich sogar berufen, Pastor zu werden? Das ist meine Frage gewesen als 16-Jähriger oder auch schon als 12-Jähriger. Man hat mir immer gesagt, da brauchst du eine Berufung für, wenn du Pastor werden möchtest. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach der Berufung. Oder werde ich Missionar? Auch eine beliebte Frage. Hat Gott mich berufen, Missionar zu sein? Manche fragen sich in der Rückschau ihres Lebens, hat Gott mich vielleicht doch berufen und ich bin nie gegangen? Und irgendwie habe ich den Eindruck, ich bin in meinem Leben falsch abgebogen und jetzt macht mein ganzes Leben keinen richtigen Sinn mehr, weil ich damals den Ruf Gottes nicht befolgt habe. Oder wieder andere, mit denen ich sehr viel zu tun habe in meinem Bekanntenkreis, dass diese Frage im Raum, bin ich gescheitert an meiner Berufung? Ich hatte doch da mal einen Ruf, in die Mission zu gehen, Pastor zu werden. Und mich hat die Krankheit erwischt, mich hat Depression erwischt, mich hat Burnout erwischt, mich hat die Verzweiflung an dem Beruf erwischt. Ich bin fertig, ich bin durch. Und ich fühle mich an meiner Berufung als gescheitert. Und damit auch irgendwie in irgendeiner Form auch Gott untreu. Ganz schwierige Lebensfragen stecken dahinter. Ganz viel Verzweiflung. Und der wird von außen auch noch befeuert, weil es dann Menschen gibt, die dir sagen oder die behaupten, oh, der ist nicht mehr Pastor, wahrscheinlich ist er auch nicht mehr Christ. Wahrscheinlich ist er ganz abgefallen. Denn er hat ja seine Berufung verlassen. Schwerwiegende Fragen. Fragen, an denen nicht wenige Freunde richtig gelitten haben und zerbrochen sind. Das Problem ist in diesen Fragen, dass meine Berufung an dem hängt, was ich tue. Ich bin berufen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Bestimmte Leistungen zu erfüllen. Und aus diesem Verständnis folgen drei Beziehungsprobleme, Beziehungsstörungen. Und zwar erstens in der Beziehung zu Gott. Wenn ich dieses Berufungsverständnis konsequent verfolge, dann trete ich vor Gott als Angestellter. Als jemand, der Leistung bringen muss. Dann sind wir aber von dem Prolog, den wir gerade gehört haben, schon, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen, extrem weit weg. Wenn Berufung für mich nur mit Leistung zusammenhängt, mit dem, was ich tue, dann kann ich nur noch als Angestellter vor Gott treten. Dann habe ich aber auch ein zweites Problem. Dann habe ich ein Problem mit meinen Mitgeschwistern. Diejenigen, die mir auf dem Berufungsweg zur Seite stehen und mit mir kämpfen, Klammer auf, können, Klammer zu, die sind meine Buddies, die sind meine Geschwister. Mit denen kann ich was machen. Aber wehe dem, der das nicht kann. Aus welchen Gründen auch immer. Der ist gegen mich und damit auch gegen Gott. Denn er steht ja gegen meine Berufung. Ihr merkt, da tun sich Gräben auf, auch in der Geschwisterlichkeit miteinander. Dann fange ich an, Menschen um mich herum auch in ihrer Funktion zu sehen. Und dann ist da noch ein ganz gravierender Punkt, das ist die Beziehung zu mir selbst. Denn ehrlicherweise, wenn wir das konsequent nachvollziehen, dass Berufung mein Tun ist, dann kann es nie genug sein. Denn ich habe es ja mit Gott zu tun. Der schläft noch nicht mal. Das heißt, Misserfolg ist ja vorprogrammiert. Wann ist denn bei Gott genug? Es wird immer zu wenig sein, was ich leiste. Es wird nie reichen. Das heißt, ich habe so eine Kette an Beziehungsstörungen. Und dann ist der Frust eine self-fulfilling prophecy. Dafür muss ich kein Prophet sein, damit ich weiß, dass das in Frust enden wird. in Verzweiflung, auch in Zerbruch. Warum? Weil das nicht der Ruf Gottes ist. Weil das, was ich gerade erläutert habe, nicht der Ruf Gottes ist. Aber was ist er dann? Wozu beruft denn Gott dann? Wenn er mich nicht als Pastor beruft oder als Missionar oder als Jugendkreisleiter oder wozu auch immer. Wozu ruft denn Jesus? Jesus beruft nicht in eine Aufgabe, sondern in Beziehung. Folgt mir. Er bindet die Jünger an sich. Er bindet sie in Beziehung. Der Petrus, den hat er ja berufen, haben wir gerade gehört. Der antwortet auf die Berufung Jesu in seinem eigenen Brief und erklärt nochmal den Leuten, die dann später gelebt haben, zu was er berufen worden ist. Zu was hat Jesus ihn gerufen? In 1. Petrus 5, Vers 10 heißt es, Gott hat euch in seiner großen Gnade zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. In der Gemeinschaft mit Christus habt ihr Teil daran. Jesus beruft zur Herrlichkeit, zur ewigen Herrlichkeit, zur Gemeinschaft mit ihm. Oder im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief lesen wir in Kapitel 1, Vers 9, Gott ist treu. Durch ihn seid ihr berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. In Offenbarung heißt es sogar, finde ich einen richtig schönen Berufungsvers, wir sind berufen zum Hochzeitsmahl. Wie nett ist das denn? Jesus beruft zur Beziehung mit ihm. Er beruft in die Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Fundament von allem. Und aus dieser Gemeinschaft mit ihm erwachsen Aufgaben, Herausforderungen, Chancen und Möglichkeiten. Aber diese Herausforderungen, Chancen, Aufgaben, Möglichkeiten, die sind flexibel. Das lesen wir sogar in der Bibel. Schaut euch den Propheten Elia an. Elia war ein Mann, der hatte den Auftrag, dem Volk Israel Gott wieder nahe zu bringen, hat dafür gekämpft. Er ist am Ende auch in einer Depression versunken, aber die Beziehung zu Gott stand nicht in Frage, sondern die Aufgabe hat sich verändert. Danach hat er eine völlig andere Aufgabe gehabt. Er war nicht immer derjenige, der er vor dem Gottesurteil auf dem Karmel war. Danach hat er eine völlig andere, an seine Situation angepasste Aufgabe übernommen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Das steht im Übrigen halt auch am Anfang der Beziehung zwischen Gott und Jesus. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Da ist kein Wort von, was du tun musst, welche Aufgaben auf dich warten, nichts. Die Beziehung zu Gott steht im Vordergrund. Und zu oft haben wir dann auch die Berufung von Petrus falsch gelesen. Wir lesen gerne, folge mir nach, ich will, dass du Menschenfischer wirst. Das steht da aber nicht. Das ist das, was wir da reinlesen. Aber wir müssen genau lesen. Da steht, folgt mir nach. Ich will dich zum Menschenfischer machen. Klingt fast gleich, ne? Ich will, dass du Menschenfischer wirst. Oder ich will dich zum Menschenfischer machen. Das eine ist, da sind wir wieder bei diesem be the best version of yourself. Ich mache es, ich tue es, ich bin der Beste, ich schaffe das auch mit der Nachfolge. Ich verändere mich. Hier steht, Ich will dich zum Menschenfischer machen. Jesus macht das. Und ich merke das in mir selbst, dass wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dass sich da etwas bei mir verändert, ohne dass ich die ganze Zeit mir Ziele, Disziplin und alles Mögliche setze. Da passiert was, man könnte es sagen, aus Liebe heraus. Komm in meine Beziehung, das ist die Einladung, die Jesus uns gibt. Und aus dieser Beziehung heraus beteiligt er uns sogar an seinem Auftrag. Das ist Gnade. Der Johannes Abrell von der Marburger Mission, der hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, auch hier in der Gemeinde interessanterweise. Er sagte, für ihn ist die Mitarbeit im Reich Gottes so, wie wenn seine Kinder bei ihm im Garten mithelfen. Seine Kinder, die im Garten mithelfen, sind ihm für den Auftrag, den er hat, gar nicht so wichtig. Das schafft er eigentlich mit seinen Muskeln besser alleine, wenn seine dreijährigen Kinder da im Garten mit rumwühlen. Aber er freut sich total daran, dass sie mitmachen. Warum? Weil es ihm um Beziehung geht. Es ist die Beziehung, um die es geht. Und deshalb liebt er es, mit seinen Kindern im Garten zu arbeiten. Und das hat er verglichen mit der Mitarbeit im Reich Gottes. Es geht in allererster Linie um Beziehung. Und ja, wir dürfen aus lauter Gnade, weil Gott irgendwie es in seinem Plan vorgesehen hat, sogar in seinem Reich mitwirken. Wir aber bauen dieses Reich nicht. Es ist schon fertig. Es ist schon fertig. Es ist schon da, mitten unter uns, sagt Jesus. Und er lädt uns ein, in dieses Reich, in diese Beziehung mit ihm zu kommen. Jesus trifft seine Jünger. Da kamen wir her. Und er ruft sie zur Gemeinschaft mit ihm. Und er ruft auch dich in die Gemeinschaft mit ihm. Es ist seine Einladung, seine offenen Arme zu ihm zu kommen. Und ja, zu dieser Einladung darfst du dich verhalten. Es ist eine Einladung. Zu einer Einladung muss man sich immer in irgendeiner Form verhalten. Ich kann hingehen zur Einladung, kann es auch bleiben lassen. Ich kann das Hochzeitsbuffet bleiben lassen, ich kann aber auch hingehen. Und zu dieser Einladung darf ich mich verhalten. Folge mir, sagt Jesus auch dir. Und die Frage heute ist, möchtest du ihm folgen, in die Beziehung zu ihm, ganz neu vielleicht auch hinein? Ich lade dich ein zu einem Moment der Stille, wo du dich selber dazu verhalten darfst. Gleich werden wir miteinander Abendmahl feiern, wo wir uns ja über dieser Beziehung nochmal ganz neu im Klaren werden. Ich lade dich ein, in einem kurzen Moment der Stille über diese Einladung Jesu nachzudenken, wie er dich trifft. Wo trifft Jesus dich heute Morgen? In welcher Situation trifft er dich und spricht dich an, folge mir nach? Wohin? Ich lese nochmal 1. Korinther 1. Gott ist treu. Durch ihn seid ihr berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben einen Moment der Stille. Amen.